Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 60. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Es ist nun die zweite Woche im neuen Jahr und gerade erst waren wahrscheinlich viele von uns in den Weihnachtsferien, haben die Zeit mit Familie und Freunden genossen oder vielleicht sogar eine kleine Reise gemacht. Vielleicht wolltet ihr auch dem Festtagstrubel entkommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige zum Skifahren ging oder einfach mal den Schnee in den Bergen genießen. So ein richtiger Winterurlaub eben. So habe ich es in diesem Jahr tatsächlich auch gemacht. Nur, dass es für meine Familie und mich nicht in die Berge ging. Unser Ziel war der Sommer. Das bedeutet, von Deutschland im Januar aus sind dafür mehrere Flüge und viele lange Stunden im Flugzeug nötig. In verschiedenen Transportmitteln von einem Ort zum nächsten. Und vor allem stundenlanges Sitzen und wenig Bewegung. Hand aufs Herz. Wer von euch hatte schon mal Kompressionsstrümpfe zum Fliegen an? Wozu sind die eigentlich gut? Die Antwort liegt in einem oft unterschätzten Thema. Thrombose. Wir wissen also, dass diese Strümpfe vor Thrombosen schützen sollen. Aber was genau ist eine Thrombose? Und warum ist sie so gefährlich? Und wer ist überhaupt wann gefährdet? Welche Gruppen sind besonders anfällig? Und was kann man tun, um sich davor zu schützen? Diese Fragen wollen wir in dieser Ausgabe von Mission Gesundheit beantworten und zeigen, wie ihr Thrombose erkennen, vorbeugen und im Ernstfall richtig behandeln könnt.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Kerstin Schick. Dr. Kerstin Schick ist eine anerkannte Expertin im Bereich der Gefäßchirurgie und Phlebologie, die sich sowohl in der klinischen als auch in der wissenschaftlichen Welt einen Namen gemacht hat. Sie ist Teil der Gefäßmedizin München Süd und als niedergelassene Gefäßchirurgin tätig. Ihre Ausbildung führte sie nicht nur an renommierte Universitäten wie die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sondern auch zu internationalen Institutionen wie der Stellenbosch University in Südafrika, der University of Oxford in Großbritannien und der Harvard Medical School in den USA. Neben ihrer erfolgreichen klinischen Tätigkeit engagiert sich Dr. Schick auch intensiv in verschiedenen Fachgesellschaften und Verbänden. Sie ist zum Beispiel stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Chirurgen des Landesverbands Bayern und Mitglied in zahlreichen weiteren bedeutenden Institutionen der Gefäßchirurgie und Phlebologie. Kerstin, sehr schön, dass du da bist. Wir wollen heute über ein Thema sprechen und zwar über Thrombose. Das kennen die meisten sicherlich im Kontext von Fliegen oder von diesen nicht ganz modisch schönen Thrombosestrümpfen. Aber was genau ist Thrombose?
Die Thrombose ist eine Gerinnselbildung in unserem Venensystem. Dabei beschreiben wir hauptsächlich die Thrombose als Gerinnselbildung im tiefen Venensystem. Und dabei kommt es zum Komplettverschluss der Venen. Und die Problematik liegt immer darin, dass wenn dann Teile dieses Gerinnsels mit weiter fortgeleitet werden, dann wird's gefährlich.
Es ist ja so, dass Frauen doppelt so häufig von Thrombose betroffen sind als Männer. Warum ist das so?
Die Thrombose ist eine Erkrankung, die tatsächlich die Frauen ganz überwiegend betrifft. Natürlich kommen noch viele Männerthrombosen, aber Frauen durchlaufen in ihrem Leben Phasen, in denen sie vor allen Dingen hormoneller Beeinflussung unterliegen, in die Männer nie kommen. Also sprich, wir haben zum Beispiel die Einnahme von Hormonen als Antibabypille, wir haben die Schwangerschaft und wir haben vielleicht die Einnahme von Hormonen während der Wechseljahre. Und das sind natürlich immer Phasen, wo gerade besonders Frauen dann eben wegen der hormonellen Beeinflussung dem Thromboserisiko ganz besonders ausgesetzt sind.
Gibt es daraufhin dann spezielle Altersgruppen bei den Frauen, die besonders betroffen sind bei Thrombose? Also sind es genau die Altersgruppen, die du gerade eben erwähnt hast? Wobei, es wären ja dann alle im gebärfähigen Alter und alle in der Menopause, also quasi durchgehend.
Ja, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Also tatsächlich ist es so, wenn junge Frauen mit einer Antibabypille beginnen, dann unterliegen sie einem ganz besonders hohen Risiko. Also der Einstieg der Pilleneinnahme ist eine Phase, wo sie besonders gefährdet sind. Und das trifft natürlich nicht alle Frauen, aber vielleicht auch Frauen, die gar nicht wissen, dass sie zum Beispiel eine Thrombose-Neigung haben, also eine Gerinnungsstörung zum Beispiel. Und wenn ich dann noch die Pille einnehme als junge Frau, kann es sein, dass mir das ganz besonders das Thrombose-Risiko erhöht. Das heißt, wir haben natürlich schon, man sehen schon, dass ein Gipfel auch der Thrombose und auch damit leider der Lungenembolie auch in den jungen Jahren schon besteht. Wenn ich die Pille über einen sehr langen Zeitraum schon einnehme, dann sinkt das Thromboserisiko wirklich ganz stark ab und trifft dann irgendwann mal auf ein sehr niedriges Niveau. Dann muss man sich dann, ich sage jetzt mal, nach 10 Jahren muss man sich da keine Sorgen mehr machen, dass man jetzt einem ganz hohen Risiko ausgesetzt ist, wenn man so lange schon die gleiche Pille einnimmt. Aber auch schon der Pillenwechsel bringt wieder ein erhöhtes Risiko mit sich. Die schwangeren Frauen trifft natürlich auch eine jüngere Generation. jetzt sind wir bei den Patientinnen, die in den Wechseljahren oder da ihre Medikation einnehmen, schon deutlich älter. Und das Thromboserisiko steigt leider auch mit dem Alter. Auch der Mann ist im höheren Lebensalter eher thrombosegefährdet als im jungen Jahren.
Ist das aufgrund der im Durchschnitt mangelnden Bewegung und damit reduzierten Zirkulation oder wie begründet sich das?
Ja, die mangelnde Bewegung, die Zirkulation, das sind ganz große, wichtige Faktoren für die Thrombose. Wir wissen ja, dass die Thrombose so drei große Risikobereiche hat. Und die Stase, wie man sagt, der mangelnde Blutfluss, die Geschwindigkeit des Blutes, das durch den Körper fließt, das ist ein wichtiger Aspekt, der dann zum Beispiel zum Tragen kommt, wenn man immobilisiert ist, zum Beispiel im Flugzeug. Wenn ich lange im Flugzeug sitze, habe ich genau das, dass ich weniger Bewegung habe und das Blut eher weniger schnell fließt. Jetzt spielen aber natürlich im Alter auch viele weitere Faktoren eine Rolle. Wir haben Patienten zum Beispiel, die auch unter einer Krebstherapie leider auch an Thrombosen vermehrt leiden, Begleitumstände und generelle Erkrankungen, die leider das Thromboserisiko auch erhöhen können.
Ich trage, wenn ich lange fliege, Kompressionsstrümpfe. Bringt das was?
Ja. Bringt was.
Sehr gut.
Also sehr gut. Ich bin ganz begeistert von dir. Hervorragend. Ich habe es letztens bei meinem letzten Langstreckenflug, der noch gar nicht lange her ist, tatsächlich vergessen. Ich saß im Flugzeug und dachte mir, oh Gott, die Phlebologin sitzt jetzt hier und hat die Strümpfe vergessen. Unglaublich. Aber es ist tatsächlich so, dass die Strümpfe im Flugzeug sehr wichtig sind. Man sieht schon, dass leider der Langstreckenflug, und wir sprechen hier wirklich vom Langstreckenflug, also alles, was jetzt von uns aus gesehen innerhalb Europas passiert, da ist man relativ safe. Aber der Langstreckenflug geht schon mit einem gewissen Risiko einher. Und dieses Risiko kann man mit Kompressionstherapie tatsächlich in irgendeiner Form etwas reduzieren. Neben dem Thromboserisiko hat man natürlich auch einfach die geschwollenen Beine. Also angenommen, ich fliege jetzt nach Südafrika und überwinde hier meine 13 Stunden Flug, dann sind die Beine auch die ersten Tage erstmal geschwollen. Also aus verschiedensten Gründen macht es tatsächlich Sinn, mit zumindest einem kurzen Strumpf. Es muss ja nicht der leistenlange Strumpf sein, aber gerade der Kniestrumpf, das macht richtig Sinn, dass man die auf jeden Fall im Reisegepäck dabei hat.
Genau die trage ich immer ab 5 Stunden Flug. Und vielleicht bin ich ein bisschen paranoid, aber ich meine, es bringt was. Aber jetzt die Bestätigung zu hören, beruhigt mich doch sehr.
Und dann ist natürlich auch super, wenn man viel trinkt. Also gerade beim Fliegen ist das viele Trinken ganz, ganz wichtig. Damit automatisch verbunden ist auch das viele Aufstehen. Also ist klar, dann bin ich ja eh die ganze Zeit unterwegs. Und das Aufstehen ist natürlich auch ganz entscheidend. Also gerade wenn ich im Flugzeug sitze, wirklich mich daran erinnern, immer wieder mal aufzustehen, die Gangway entlang zu laufen oder einfach auch schon mal auf die Zehenspitzen nach oben zu gehen, dass ich hier meine Wadenmuskulatur ein bisschen in Anspruch nehme. Und das sind so ganz gute Maßnahmen, die ich auch im Flugzeug ergreifen kann, um auch mein Thromboserisiko ein bisschen zu reduzieren.
Es gibt manche, die sagen, nimm eine Aspirin oder eine Baby-Aspirin, wie die Amerikaner sagen, also in einer niedrigen Dosierung vor einem Flug. Bringt das was?
Aspirin hat eine Reduktion des Thromboserisikos, allerdings relativ gering. Muss man wissen, dass das Aspirin so um die 13% des Thromboserisiko überhaupt reduziert. Also es ist nicht so, dass es gar nichts bringt. Man kann davon ausgehen, dass es ein gewisses Risiko abdeckt, aber eben nicht sehr viel. Man erkauft sich allerdings auch schon mit dem Aspirin relativ hohes Blutungsrisiko. Das ist angenommen, man fährt auf dem Weg zum Flughafen, hat man einen Autounfall, dann ist das Blutungsrisiko auf der anderen Seite wieder relativ hoch. Eigentlich steht, dass der Schutz von der Thrombose nicht dem gegenüber, was man sich damit eigentlich einkauft, an Risiko für eine Blutung. Wenn man wirklich ein erhöhtes Risiko für Thrombosen hat und gleichzeitig einen Langstreckenflug absolvieren muss oder möchte, dann macht es eher Sinn, wirklich eine richtige Prophylaxe mit Heparin durchzuführen, also niedermolekulares Heparin. Eine Spritze auf dem Hinflug, eine auf dem Rückflug und dann ist man da einfach wirklich im sicheren Bereich. Zwingend notwendig für all jene, die kein erhöhtes Risiko für Thrombosen haben, ist es nicht. Ich halte tatsächlich vom Aspirin nicht viel, sondern lieber, wenn ich diese Maßnahme, die wir ergriffen haben, die wir gerade besprochen haben, ergreifen oder dann wirklich Heparin anwenden.
Ja, also ich habe kein erhöhtes Thromboserisiko, das habe ich testen lassen, habe aber trotzdem eine Zeit lang für alle Flüge, die glaube ich länger als 9 Stunden waren, mir ein niedermolekulares Heparin gespritzt, wahrscheinlich auch aus der Paranoia heraus. Ich mache es heute nicht mehr, bewege mich lieber und
Wippe auf den Waden, also quasi die auf den Zehenspitzen hoch und runter und versuche viel Wasser zu trinken und meine, dass das gut ist.
Also ich mache es tatsächlich ich selber, wobei auch bei uns in der Praxis auch da die Meinungen auseinandergehen. Ich selber spritze tatsächlich Heparin immer dann, wenn ich nicht mit meinen Kindern fliege. Also wenn ich mit meinen Kindern fliege und eh die ganze Zeit lang rasen muss, dann verzichte ich darauf. Aber wenn ich irgendwie ganz alleine auf der Welt unterwegs bin, dann weiß ich auch, dass ich da ganz gerne mal nur sitze oder wenig Bewegung habe. Und tatsächlich mache ich das schon, ja. Aber das ist, man kann es tun, man macht da auch keinen großen Fehler. Notwendig ist es wirklich für alle Menschen, die ein erhöhtes Risiko mitbringen.
Ja, jetzt muss man sagen, dass diese niedermolekularen Heparine verschreibungspflichtig sind. Da kommt man als Nicht-Arzt nicht dran und sollte unbedingt seinen Arzt aufsuchen und erstmal die Gerinnungsfaktoren bestimmen lassen und daraufhin in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt dann entscheiden, brauche ich ein niedermolekulares Heparin oder nicht. So, nachdem frage ich mich natürlich, wie erkenne ich denn eine Thrombose und wie wird sie dann diagnostiziert?
Die Thrombose hat ganz klassische Symptome, die wir beschreiben. Also das betroffene Bein wird dick, es wird vielleicht warm, heiß, es ist vielleicht gerötet. Also die Hautfarbe ändert sich und vor allen Dingen tut es weh. Es ist ein akuter Schmerz, der plötzlich einsetzt. Und all diese Symptome können bereits auf eine Thrombose hinweisen, können aber natürlich auch ganz andere Ursachen haben. Also jedes Symptom, das ich gerade aufgezählt habe, kann auch durch andere Erkrankungen verursacht sein. Aber der unklare Beinschmerz gehört tatsächlich auch unter dem Aspekt, es könnte eine Thrombose sein, abgeklärt. Jetzt ist es aber so, dass auch manche Thrombosen mit gar nicht diesen ganz typischen Symptomen einhergehen, vielleicht auch nur eins dieser gerade genannten Symptome hat, vielleicht ist das Bein auch nur dick und man hat nur Schmerzen. Also wie gesagt, wenn eine Unklarheit da ist, gehört ein Befund am Bein, der relativ plötzlich aufgetreten ist und einem Sorgen macht, tatsächlich auch abgeklärt, ob es vielleicht eine Thrombose ist.
Ich bin einmal aus den USA wieder zurückgekommen und hatte dickes Knie und dachte, so, jetzt ist es soweit. Es war keine Thrombose und nach langer Suche hat sich dann herausgestellt, es war eine Borreliose. Also irgendwo muss ich mich in eine Zecke gebissen haben. Ich habe es nicht gemerkt, aber nach 4 Wochen Penicillintherapie war das alles wieder weg. Also es kann auch durchaus was anderes sein. Was passiert denn, wenn eine Thrombose unentdeckt bleibt oder unbehandelt bleibt?
Das Risiko einer Thrombose, die nicht behandelt wird, liegt immer darin, dass kleine Teile dieses Gerinnsels, das in der tiefen Vene den Blutstrom blockiert, mitgespült wird und diese Teile dann eben bis zum Herzen gelangen, weil die Venen laufen ja alle zurück bis zum Herzen. Und im Herzen dann weiter auch eben in die Lunge gehen. So ist der normale und auch regelhafte Blutstrom, dass es dann vom Herzen in die Lunge kommt, wo normalerweise das venöse Blut ja mit Sauerstoff angereichert wird. Wenn aber in diesem Blutstrom kleine Anteile und Partikel von so einem Gerinnsel mitgespült werden, dann können kleinste Gefäße in der Lunge davon verstopft werden und bilden dann eine Lungenembolie. Und diese Lungenembolie ist tatsächlich sehr gefährlich, weil leider hier auch ein relativ hohes Risiko, dass man daran sogar verstirbt, leider im Raum steht. Und das ist das, was wir natürlich alle fürchten. Und deswegen muss wirklich jeder Befund, der auch eine Thrombose sein könnte, erstmal auch so lange so behandelt werden, als ob, beziehungsweise sehr, sehr schnell auch angeschaut werden und klar diagnostiziert werden, was wirklich Sache ist.
Ja, ich glaube, es wird helfen, wenn wir so einen kleinen Anatomie-Grundkurs machen. Was ist denn das Herz-Kreislauf-System? Was ist denn das venöse System? Damit unsere Hörer besser verstehen, wie denn der Blutkreislauf erfolgt.
Das ist eine ganz gute Frage, weil ganz viele Menschen sich gar nicht so ganz im Klaren sind, was da eigentlich hin und her fließt. Also die Arterien kommen vom Herzen, sind Sauerstoff angereichert und bringen prinzipiell erstmal das sauerstoffreiche Blut irgendwo dahin, wo es gebraucht wird im Körper. Wenn wir jetzt mal unsere Beine anschauen, um die wir ja gerade hauptsächlich sprechen mit der Thrombose, dann fließt das arterielle Blut in die Beine hinein, von großen Gefäßen der Bauchschlagader immer kleiner werden und kleiner werdend, bis aus den Arterien kleine Arteriolen und dann auch irgendwann Kapillaren werden. Und die Kapillaren sind wirklich nur noch ganz, 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 ganz hauchzart. Die kann man im Prinzip gar nicht mehr sehen. Und dadurch quetschen sich die kleinen roten Blutkörperchen hintereinander im Gänsemarsch durch diese Kapillaren. Dort geben sie Sauerstoff ab. Und anschließend nach dieser Strecke des Sauerstoffaustausches, dann sind schon gleich die Venen hier gefragt. Sie beginnen nämlich gleich mit den kleinsten Venengefäßen, das sind die Venolen. Und dort fließt dieses sauerstoffarme, weil der Sauerstoff ja schon abgegeben wurde, das sauerstoffarme Blut jetzt zurück wieder zum Herzen. Sodass die Venen die Aufgabe haben, dieses venöse, sauerstoffarme Blut die ganze Strecke wieder zum Herzen zurück zu transportieren. Und wenn wir uns das anschauen und sagen, okay, am Bein, also unsere Großzehe, ganz, ganz, der letzte Zentimeter ganz vorne, der will auch Blut haben, weil sonst stirbt er ja ab. Also braucht auch der sauerstoffreich und muss von der Großzehe bis zurück zum Herzen, vielleicht so 1,50 Meter oder wie auch immer man groß ist, aber so mal so eine ganz grob, so eine Strecke, die muss wieder zurück. Und dafür sind unsere Venen zuständig.
Super erklärt. Also vielen Dank. Was passiert denn, wenn das venöse System in den Beinen nicht richtig funktioniert?
Da sind wir jetzt wieder auf dem Punkt, dass für viele Arterien und Venen das Gleiche sind. Die Venen und Arterien, wenn die Probleme haben, machen ganz unterschiedliche Beschwerden und ganz unterschiedliche Krankheiten. Also die Venen, wenn sie das sauerstoffarme Blut nicht mehr richtig zum Herzen zurücktransportieren, dann staut sich das Blut im Bein. Und so ein Grund, warum dieser Transport nicht mehr gut funktionieren kann, ist zum Beispiel die gerade angesprochene Thrombose. Dann ist das Venensystem total verstopft und es fließt nichts mehr zurück zum Herzen. Aber es muss ja irgendwo hin, weil unsere Arterien bringen immer noch sauerstoffreiches Blut mit jedem Herzschlag, zack, 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 da fließt das Blut nach unten. Und jetzt geht's aber nicht mehr raus. Also bleibt's im Bein und versackt dort im Gewebe und macht dieses geschwollene Bein. Das ist der Grund, warum es sich staut. Und ein ähnliches Problem kann auch auftreten, ganz ohne so eine dramatische Thrombose, wenn nämlich die Venen einfach nicht mehr richtig gut funktionieren. Dann ist es meistens ein Klappenproblem. Unsere Venen haben nämlich zwei Mechanismen, wie dieses sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen kommen kann. Das eine ist unsere Muskelpumpe, die wir aktivieren, wenn wir ein Stück gehen. Und das andere sind unsere Venenklappen. Die Venenklappen funktionieren wie Rückschlagventile, das heißt, sie gehen auf, das Blut kann durchfließen und sie sind wie Staustufen, die abdichten alle paar Zentimeter, sodass das venöse Blut auf diesem Rückweg wirklich stufenweise transportiert wird. Und wenn die nicht mehr richtig abdichten, fließt es nach unten und staut auch das Bein. Das heißt, die venöse Problematik ist meistens mit einer Stauung im Bein verbunden.
Ja, lass uns über ein, aus meiner Sicht, aber korrigiere mich bitte, hauptsächlich kosmetisches Problem sprechen, Krampfadern. Was sind Krampfadern?
Krampfadern sind für viele, wie du es richtig sagst, ein kosmetisches Problem. Und dieses kosmetische Problem bringt auch viele, viele Menschen, gerade auch die Frauen, zu uns in die Praxis. Aber gerade Krampfadern sind auch nicht nur rein kosmetisch, sondern haben oftmals auch einen sehr ernsten medizinischen Hintergrund, weil dann nämlich eben die Venen, wie gerade beschrieben, nicht mehr richtig funktionieren und es zu diesem Rückstau ins Bein kommt. Und wenn dieser Stau sich bis an die Hautoberfläche fortsetzt, dann fließt es eben auch in diese Hautvenen zurück, staut dort die Hautvenen und die werden größer, sind erweitert, werden sichtbar, schlängeln sich und dann führt es eben dazu, dass man sagt, huch, was ist das denn da an meinem Bein? Das gefällt mir ja gar nicht und geht dann erstmal zu einem Phlebologen, einer Phlebologin und fragt, was da los ist. Tatsächlich dahinter steckt dann eben, wie gesagt, meist diese Insuffizienz, wie wir es nennen, also das Klappen nicht mehr richtig schließen und das sollte tatsächlich auch behandelt werden. Weil wenn der Stau, von dem wir gerade gesprochen haben, diese Stauung über viele, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte besteht, dann kann es das Bein richtig schädigen.
Ja, ich habe eine Zeit lang in der Gefäßchirurgie gearbeitet und das sogenannte Venenstripping war an der Tagesordnung. Was ist das?
Venen, die nicht mehr richtig funktionieren, also so einen Klappenschaden haben, die belasten jetzt das Bein. Und wenn also jemand mit Krampfadern kommt und sagt, hier, das ist nicht schön, vielleicht macht es sogar auch Beschwerden, das kann mal Juckreiz machen und ein bisschen Schmerzen machen und auch mal sich entzünden, dann sagt man, okay, die Ursache ist darüber meistens darüber liegend eine Vene, die nicht mehr gut funktioniert, dass die Klappen nicht mehr schließen, das müssen wir behandeln. Und jetzt würde man sagen, dann machen wir doch die Klappen wieder funktionierend. Lass uns die doch wieder dicht machen. Das geht aber leider nicht. Wir haben aktuell noch immer keine Möglichkeit und da gibt es auch keine Forschung und keinen Weg dahin, die Klappen wieder in die Funktion zu bringen, sondern man entfernt dem Bein den Abschnitt einer Vene, die einfach nicht mehr funktioniert. weil diese Vene keinerlei positiven Effekt fürs Bein mehr hat, sondern nur noch das Bein belastet und richtig Schäden verursachen kann. Und diese Entfernung der Vene, die nicht mehr funktioniert, hat man 1907 zum allerersten Mal durchgeführt und hat die Vene einfach rausgezogen. Ganz einfach geht es natürlich auch nicht, weil man die Vene in der Leiste in der Regel, wenn es die große Rosenvene ist, in der Leiste abtrennen muss. Dazu muss man die Leiste eröffnen, einen großen Schnitt machen, in die Tiefe präparieren und diese Vene herausziehen, wirklich mit viel Kraft, damit die aus dem Bein rauskommt. Diese Systeme sind zum Glück so ein bisschen abgelöst von moderneren Methoden.
Wie hat sich denn das Behandeln von Krampfadern über die Zeit entwickelt? Weil du hast ja erzählt, 1907 hat es angefangen. Was macht man heute?
Schon Ende der 90er Jahre haben auf der Welt, an verschiedenen Orten der Welt, ziemlich unabhängig voneinander, verschiedene Menschen die Idee gehabt, dass man die Vene doch etwas minimalinvasiver, also mit viel weniger Trauma und Eingriffsgröße behandeln könnte. Und dabei kommt Hitze zum Einsatz. Diese Hitze wird von innen heraus auf die Vene ausgeübt, über einen Katheter, der in die Vene eingelegt wird. Und dieser Katheter gibt jetzt Hitze ab auf die Gefäßwand und die Vene wird dadurch so geschädigt, dass sie sich zusammenzieht. Und der Körper baut diese verschlossene Vene im Laufe von der darauf folgenden Monaten einfach in Bindegewebe um. Und das Endresultat ist, dass sie genauso entfernt ist, wie wenn sie rausgezogen worden wäre. Nur, dass ich sie eben de facto nicht rausziehen muss. Der Zugangsweg, um diese Behandlungsmethode durchführen zu können, ist minimal. Das heißt, wir reden hier von 2 Millimeter großem kleinen Löchlein, meistens am unteren Bein, irgendwann am Unterschenkel. Das verheilt fast, ohne dass man noch irgendwas sieht. Und deswegen ist es wirklich ein so minimalinvasiver Eingriff, der sogar auch in örtlicher Betäubung durchgeführt werden kann. So ganz modern ist es natürlich nicht mehr. Ja? Also 1998, als es eingeführt wurde, hat man eine D-Mark noch. Und Kohl an der Regierung. Also das ist von moderner Medizin schon weit entfernt. Dementsprechend haben wir natürlich auch viel, viel, viel Erfahrung bis zum heutigen Tag weltweit. Und das ist schon eine sehr etablierte Methode.
Ist Lasern eine Option?
Ja, diese Hitze kann entweder über Lasertechnik oder über Radiofrequenz hergestellt werden. Beides arbeitet eben mit Hitze und da ist dann nur die Frage, ob neben meinem OP-Tisch ein Lasergenerator oder ein Radiofrequenzgenerator steht. Das geht beides. Beide Verfahren haben viele Veränderungen durchlaufen in den letzten 25 Jahren und sind als vollkommen gleichwertig gut anzusehen.
Kerstin, das war super spannend. Welche 3 Tipps zur Prävention von Thrombose möchtest du unseren Hörern mitgeben?
Ganz, ganz viel Bewegung. Das ist das A und O. Dann das eigene Thromboserisiko wirklich einmal nochmal gerade die Frauen überdenken, das auch eventuell im Gespräch mit betreuenden Gynäkologinnen und Gynäkologen mal ansprechen. Wie groß ist mein Risiko? Wie sieht es in der Familie aus? Und als letzte Maßnahme wirklich, wenn irgendwie Unklarheiten bestehen, ich habe eine Problematik am Bein, nie scheuen und niederschwellig ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, wirklich auch dann, dass sie sich auf sich nehmen, in die Notaufnahme gehen, sagen, ich habe Sorge, es könnte eine Thrombose sein oder im niedergelassenen Bereich wirklich niederschwellig Hausarzt aufsuchen und dann weitergeleitet werden. Es kann wirklich eine Thrombose sein und es ist wirklich in der Regel, es passiert immer wieder, dass ich sage, naja, das ist jetzt nicht wirklich wahrscheinlich, dass es eine Thrombose ist, aber wir schauen es natürlich trotzdem an und es ist dann eine. Und es kann letztendlich niemand wirklich vorher sagen, bevor er nicht den Ultraschall in der Hand hält und hier eine klare Aussage treffen kann. Also das sind die 3 echt wichtigen Maßnahmen. Bewegung, überlegen, wie groß mein Thromboserisiko ist und im Zweifelsfall wirklich medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
Super. Kerstin, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch. Ich weiß, was zu tun ist.
Vielen Dank.
Danke.
Thrombose ist eine ernste Erkrankung, bei der das Blut in den Venen gerinnt und die Gefahr besteht, dass sich Teile des Gerinnses lösen und in die Lunge wandern. Frauen sind häufiger von Thrombosen betroffen als Männer, vor allem aufgrund hormoneller Einflüsse wie die Einnahme der Antibabypille, Schwangerschaft und den Wechseljahren. Neben Kompressionsstrümpfen sind auch ausreichend Bewegung und das Trinken von viel Wasser im Flugzeug entscheidend, um das Risiko von Thrombosen zu senken. Im Zweifelsfall sollte man bei Verdacht auf Thrombose schnell ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, da eine frühzeitige Diagnose durch Ultraschall entscheidend für die richtige Behandlung ist. Gerade dann, wenn Symptome wie Schwellung, Rötung oder Schmerzen im Bein auftreten. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt hier nochmal ein Random Reminder. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Heute haben wir uns mit einem Thema beschäftigt, das viele von uns betrifft, aber oft unterschätzt wird. Thrombose. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das Risiko von Blutgerinnseln zu erkennen und wie wir uns schützen können, insbesondere bei langen Reisen oder bei bestimmten gesundheitlichen Faktoren. Thrombose ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die mit der richtigen Prävention und Aufmerksamkeit gut behandelt und vermieden werden kann. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Ein Fuß ins Eisbad für schnellere Entspannung. Eisbäder liegen voll im Trend. Gerade jetzt im Winter stürzen sich viele in gefrorene Seen, um ihr Immunsystem zu stärken und Stress abzubauen. Das ist nicht für jeden etwas. Wenn du die Vorteile der Kälte nutzen möchtest, ohne dich komplett ins Eiswasser zu werfen, probiere diesen einfachen Trick. Wenn du dich gestresst fühlst oder dein Körper nach einem langen Tag nicht richtig herunterfahren will, tauche für 30 Sekunden bis eine Minute einen Fuß in eiskaltes Wasser. Dieser kurze Kältereiz aktiviert den Vagusnerv, der dein Herz-Kreislauf-System beruhigt und den Körper in einen Zustand der Entspannung versetzt. Der Vagusnerv ist ein Schlüsselspieler für dein parasympathisches Nervensystem. Die Rest-and-Digest-Funktion. Kurze Kältereize an Händen oder Füßen können ihn stimulieren, ohne dass du gleich unter eine kalte Dusche springen musst. Dieser Trick wird in der Stressmedizin zunehmend erforscht und zeigt besonders bei chronischem Stress oder Einschlafproblemen große Wirkung. Also mein Random Reminder in dieser Woche, einen Fuß ins Eisbad für schnellere Entspannung. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.